ABS-Magazin, nicht zu bremsen.
ABS-Magazin.
Ja, hallo liebe Zuhörerinnen, hier ist das ABS-Magazin am heutigen Mittwoch, den 26. August und im Studio sind heute für euch der Steven und der
Fritz. Heute mal.
Ja, mal wieder, wie mal letzte wieder. Woche auch, sehr schön. Genau. Deine zweite Sendung, zum zweiten Mal sind wir zusammen hier. Ja, und wir haben heute zwei Themen für euch. Wir werden später etwas über Heidenau sprechen, über die rechtsterroristischen oder rechtsextremen Ausschreitungen, die es dort am letzten Wochenende gab, beginnen aber heute mit einem anderen Thema. Und zwar wird am Wochenende im Treburer Wald ein Sommercamp von Flughafenausbaugegnern stattfinden, organisiert auch von der Gruppe Robin Wood, mit der wir aber heute nicht sprechen werden. Wir werden gleich einen Anruf bekommen von Michael Flörsheimer. Er ist ein Sprecher des Bündnis der Bürgerinitiativen gegen den Flughafenausbau und für ein Nachtflugverbot. Ja, und bis er kommt, erzähle ich einfach noch mal kurz ein bisschen. Also dieses Camp wird am Donnerstag losgehen. Soweit ich das verstanden habe, das werde ich ihn gleich mal fragen, treffen sich dort aber dann erstmal nur die Aktiven, die bereits in verschiedenen Bürgerinitiativen arbeiten, um dort miteinander zu beraten, wie das Ganze halt weiterlaufen soll. Freitag wird es dann einen Aktionstag geben, bei dem Aktivisten von Robin Wood verschiedene Dinge machen. Ach, da sehe ich, da klingelt das Telefon. So, dann gucken wir mal.
Hallihallo.
Ja, hallo.
Hallo, Herr Flörsheimer.
Genau.
Ja, schön, dass Sie da sind. Wir sind auch schon live auf Sendung miteinander. Ich habe Sie auch schon mal kurz vorgestellt. Sie sind ein Sprecher des Bündnis der Bürgerinitiativen Kein Flughafenausbau und für ein Nachtflugverbot. Und ich habe auch schon erzählt, dass am Wochenende ja ein Sommercamp im Treburer Oberwald stattfinden wird unter dem Motto Flughafenrückbau statt Flughafenausbau. Mit Ihnen wollte ich aber ganz gerne eigentlich mehr darüber sprechen, wie so die Geschichte der Bürgerinitiativen ist und seit wann es die gibt und was die Forderungen sind, die dieses Bündnis stellt.
Ja, also die BI in Merfelden-Walldorf, die hat ja gerade jetzt im Frühsommer ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert. Also der örtliche Widerstand dort ist schon sehr alt gegen den Flughafenausbau. Ja, was würden Sie gern weiter wissen?
Ja, wie hat das denn damals begonnen? Was war denn so der erste Auslöser für Proteste?
Naja, das liegt ja auf der Hand. Also für die Merfelden-Walldorfer war die ständige Lärmbelastung immer schon ein Grund, das in Frage zu stellen, den Ausbau. Aber die richtige, größere, bekannte Auseinandersetzung war ja dann um den Bau der Startbahn West. Und das ging so, das spitzte sich so um 1980, 81 zu.
Wir hatten vorhin auch in einem kleinen Vorgespräch schon mal darüber gesprochen. Also Sie haben ja da erzählt, dass es damals ein Volksbegehren in Hessen gab, wo auch viele Unterschriften gesammelt wurden. Und wie ist das denn damals abgelaufen?
Ja, also ich meine, so Mythen gibt es ja viele. Es gibt ja Ausstellungen, Fotoausstellungen über die Startbahn. Es gibt Diskussionen und auch Filme. Das ist aber... Es geht oft so ein bisschen an einen Heldenmythos der alten Kämpfer oder so etwas. Ich möchte ja vielleicht eins dazu sagen, dass die Bewegung gegen den Bau der Startbahn West so stark war, kann man nicht denken, ohne das in Zusammenhang mit der Stärke der sozialen Bewegung damals, in späten 70er Jahren, Anfang der 80er Jahre zu sehen. Also dort waren auch damals Anfang der 80er Jahre in Wackersdorf gegen die Wiederaufbereitungsanlage, die da geplant war, große Volksbewegungen und insgesamt bettete sich das eben in diese Umbruchssituation der Nachkriegsgesellschaft hin zu dieser Gesellschaft, die wir jetzt seit 20 Jahren kennen oder 30 Jahren. Mhm. Ja, das war also, das war der Hintergrund, den muss man schon dazu sagen, um das erklären zu können, damit es nicht so unerklärbar bleibt, wieso man zum Beispiel dort damals 200.000 Unterschriften für ein Volksbegehren sammeln konnte. Es war also so, dass damals in der im Frühjahr 1981 der Gedanke aufkam, ein Volksbegehren in Hessen zu versuchen. Also kein lokales, wie es ja das heutige in letzter Zeit gibt, sondern ein hessenweites. Und soweit ich mich erinnere, musste man damals so 125.000, können auch ein paar mehr gewesen sein, Unterschriften sammeln. Mhm. Und das war eine ziemliche Auseinandersetzung innerhalb der Bürgerinitiativen damals. Und dort ging es sehr basisdemokratisch zu. Also das heißt, jeder, der auf so eine Versammlung in der Stadthalle nach Mörfelden oder sonst wo hinkam, der konnte da auch mitstimmen. Wir haben da auch zum Beispiel Konzerte gemacht hier in Rüsselsheim mit bekannten Bands, da waren 2.500 Leute. So, kurz und gut, jedenfalls, es war eine ziemliche Auseinandersetzung, bis die Mehrheit der Bürgerinitiativen sagte, okay, wir versuchen das mit dem Volksbegehren. Und das ging dann ziemlich locker von der Hand. Und dann im Herbst, glaube ich im November oder so in der Ecke rum, wurden dann 200.000 Unterschriften am Landtag in Wiesbaden überreicht. Und dann passierte etwas, womit die meisten nicht gerechnet haben. Der Staatsgerichtshof, der Hessische Staatsgerichtshof, hat das Bürgerbegehren ganz schlicht kassiert mit dem Hinweis, die Sache würde nicht in die Kompetenz des Landes Hessen fallen, sondern sei Bundesangelegenheit.
Was ja eigentlich auch ein bisschen merkwürdig ist. Also ich habe ja mal recherchiert, also zu diesem Zeitpunkt, das war ja vor dem Börsengang der Fraport, also war das ja eigentlich schon so, dass der Flughafen zu 45% ja auch dem Land Hessen gehörte, 30% der Stadt Frankfurt und also 25% dann nur der Bundesrepublik Deutschland. Also
das hat wahrscheinlich, die genaue Begründung habe ich nicht mehr im Kopf, aber es war halt ein politisches Urteil, ganz eindeutig. Mhm. Was ihnen da eingefallen ist, das zu machen, das war ja auch das Problem. Das hatte ich Ihnen ja im Vorgespräch auch schon mal angedeutet. Es gibt da immer so eine Wellenbewegung in sozialen Bewegungen. Soziale Bewegungen, gerade wenn sie sehr stark sind, sind immer von der Hoffnung erstmal getragen, manchmal gelingt es ja sogar, dass sie ihre Ziele, die ja meistens sehr konkret sind, auch durchsetzen. Wenn das nicht geht, dann gibt es in der Regel den Trend dann, zumindest in solchen Ländern wie uns, wo das geht, sich in Parteien zu engagieren oder neue Parteien zu gründen und darauf zu hoffen, dass man auf dem parlamentarischen Weg es dann durchsetzt, weil die anderen das ja nicht tragen, macht man was Neues und darauf nur trägt es. So sind die Grünen in dieser Zeit entstanden und die hessischen Grünen und die Staatsbahnbewegung, das gehört schon irgendwie zusammen. Und dann der zweite Weg, man ruft die Gerichte an. Und das Problem dabei ist, das vielleicht auch gerade ganz kurz, um es mal konkret zu schildern. Ich saß damals mit in der Redaktion einer Zeitung, Umweltexpress hieß die, die hat eine riesen Auflage gehabt in dieser Kampagnenphase. Und nachdem dieses Volksbegehren lief, war es nicht mehr möglich, in der Redaktion einen kritischen Artikel unterzubringen, der auf die Möglichkeit verwies, dass der Staatsgerichtshof möglicherweise irgendwas sich einfallen lässt, um das abzuwehren. Weil die Gefahr, dass das Volksbegehren, ein Volksentscheid, siegreich hervorgehen konnte, war zumindest für diejenigen, die den Flughafenausbau betrieben, schon nicht ganz irreal. Mhm. Ja, und danach passierte dann etwas Folgendes, was auch sehr typisch war. Der radikale Teil der Stadtbewegung hat sich teilweise noch mehr radikalisiert. Das war dann diese spontane Demonstration auf der Autobahn und noch weitere Dinge, die dann so in der Folge passiert sind. Der andere Teil ist größtenteils erstmal in Resignation verfallen und ein Teil hat sich in diesen Parteien, also hat sich bei den Grünen, aber auch bei der SPD versucht zu engagieren. Und das ist so ein typischer Verlauf, den man über die Jahrzehnte und auch in aktuellen sozialen Bewegungen so verfolgen kann. Das ist vielleicht eine Lehre, die man daraus ziehen kann, dass selber vielleicht auch so einen Verlauf auch zu antizipieren vorher. Aber meistens geht es nicht.
Also nein, dass sich dann nach der Bewegung, nach diesem gescheiterten Volksbegehren, sich diese ganze Organisation etwas zersplittert hat.
Ja, auf jeden Fall zersplittert ist doch sehr milde gesagt. Also es gab ja immer welche, die natürlich sehr engagiert weitergemacht haben, gerade die örtlichen Bs, Waldorf, Merfelden und andere. Es gab aber eine Wellenbewegung, wie gesagt, einige Aktivisten, das Wort hat man ja damals so nicht benutzt, aber sagen wir Protagonisten dieser Anti-Startbahn-Bewegung sind dann auch in Parteien aktiv geworden, zum Beispiel Dirk Treber war dann bei den Grünen, ich glaube, der hat es ja bis zum Staatssekretär gebracht. Aber ein Großteil, der war dann einfach resigniert, weil sie dachten, na gut, wir können mit Volksbewegung nichts durchsetzen, die Gerichte sind auch nicht auf unserer Seite, die Parlamente sind auch nicht auf unserer Seite, was machen wir denn da? Ja. Und ich hatte Ihnen das ja vorher gesagt, da kommen wir vielleicht mal auf das Aktuelle. Es gab ja, nachdem die Nordwestbahn eröffnet wurde, nicht vorher, auch eine relativ, ich nenne das mal für die heutige Zeit, relativ große Bewegung, sind dann viele neue BIs gegründet worden, die auch sehr engagiert sich da zur Wehr gesetzt haben, die aber im Grunde genommen so einen ähnlichen Prozess durchgemacht haben. Vorweg nochmal, als im Kelsterbacher Wald dieses Hüttendorf war, das war ja so eine kleine Auflage des Hüttendorf in der Startbahn West, hat das viele überhaupt nicht interessiert, das muss man ehrlich sagen. Sie sind mit dem Fahrrad da dran vorbeigefahren und haben weggeguckt oder so, obwohl ganz klar war, was da passieren würde. Nachdem die Bahn in Betrieb war und der Krach losging und die anderen Belästigungen, die damit zusammenhängen, hat man die Hoffnung, weil das ja auch in diesen Rhythmen immer passiert, das sind ja ein paar Jahre Wahlen, hatten viele die Hoffnung, dass dann eine mögliche rot-grüne Landesregierung da irgendwas gegen unternehmen würde. Entweder die Bahn stilllegen würde, zumindest irgendwelche anderen Dinge tun. Das trat nicht ein. Das war zu erwarten, dass das nicht eintrat. Und dann gab es noch den zweiten Punkt, und das war die Gerichte. Und inzwischen ist dem Letzten klar, dass die Gerichte alle gegen die Bürgerinitiativen entschieden haben und sei es noch so hart betroffen wie in Ettersheim oder Zörsheim oder so. Und jetzt gibt es wieder, oder dann gab es eben, es gibt wieder Tendenzen, man ist doch, aber nur ganz milde Tendenzen, das doch dann in den Parteien zu versuchen. Aber interessant ist was anderes. Während der Phase, als viele wirklich ernsthaft, und ich mache es nicht zum Vorwurf, darauf hofften, dass in den Parteien oder über die Parteien sich was ändern würde oder über die Gerichte, war eine ganz große Aversion gegen die Richtungen in der Bewegung, die etwas radikaler sind, die außerparlamentarische Arbeit in den Vordergrund drücken und ständig mit dem Vorwurf, ihr könntet doch irgendwas gefährden. Also die Gerichte würden sich davon beeindrucken lassen, wenn mal die Flughafenstraße 10 Minuten blockiert wird oder irgend sowas. Das ist jetzt Gott sei Dank vorbei. Also sonst war objektiv vorbei. Nicht, weil die Leute sind einfach durch die Tatsachen belehrt. Ja, und das ist gut so.
Ja, das sind ja sicherlich dann auch diejenigen, die es damals schon mitbekommen haben, aber wie ist das denn jetzt heute? Also wir hatten jetzt ja, glaube ich, kürzlich die 150. Montagsdemo.
Nee, die kommt noch.
Wann ist die denn?
Die ist am, glaube ich, am 28. September.
Ah, okay, also sie steht kurz bevor. Mhm. Da sind ja auch ziemlich viele Neue wahrscheinlich dazugekommen, die davor noch nicht beteiligt waren, weil ja durch die Eröffnung der neuen Stadtbahn ja auch jetzt ganz viele andere Gebiete auch noch betroffen sind.
Ja, unbedingt, ja.
Und wie ist das so mit diesen Menschen? Also ich kann mir ja vorstellen, dass sie dann davor auch, also wie Sie das geschildert haben, da auch noch kein großes Interesse irgendwie daran hatten, an diesen Protesten. Und jetzt kommen sie neu dazu. Und also wie aktiv werden denn die Leute? Und
so abwendend habe ich es nicht gesagt, aber ich sagte nur, dass viele von denen, die neu betroffen waren, nicht alle, aber viele doch, sie sagen das auch selber, wenn sie mit denen reden, vorher nicht sonderlich irgendwie politisch aktiv waren zum Beispiel, sondern die sind, und das ist ja auch normal so, aus der eigenen Geschichte weiß man, dass die unmittelbare Betroffenheit, wenn mir der Stein auf den Kopf fällt und wenn dieser Krach unerträglich wird, dass das natürlich eine entscheidende Motivation ist, sich zur Wehr zu setzen. So, und die Leute mussten natürlich ihre Erfahrung erst machen. Die sind, ich nenne das mal so, relativ unschuldig, in ihren Protest eingestiegen. Und das ist, wie man so, wenn man älter wird oder noch ganz jung ist, bestimmte Erfahrungen selber machen muss, obwohl die Eltern einem gesagt haben, das wird so und so ausgehen. Das heißt, sie sind mit dem Glauben daran gegangen, dass wenn wir tüchtig protestieren, dann passiert das, dass im Landtag sich was ändert, dass die Gerichte ein Einsehen haben oder so. Ja, und das, aber das bewundernswert ist, dass die Leute, die heute immer wieder noch im Flughafen gehen, das immer noch machen und ich behaupte mal, der größte Teil diesen Lernprozess vollzogen hat und jetzt nicht mehr so, sagen wir, unschuldig mit Parteien und Gerichten oder deren dazu nicht so ein unschuldiges Verhältnis mehr haben. Mhm. Das finde ich eine gute Entwicklung. Ich bewundere das auch. Ich bin nicht jedes Mal bei den Montagsdemos, aber in letzter Zeit eben auch öfters, mit welcher Entschlossenheit und auch mit welcher Radikalität, also Radikalität jetzt im positiven Sinne, ja, in ihren Positionen her. Diese Leute, die, das muss man natürlich dazu sagen, schon ein etwas älteres Semester sind. Ja, aber das sind nicht die Leute aus der Startbahn, die sind auch da, aber von der Startbahn West, die Leute sind einfach deshalb älter, weil sie vielleicht noch, auch wenn sie das nicht mitgetragen haben, aus einer anderen kulturellen Sozialisation stammen. Ja.
Was mich nur interessieren würde, was erhoffen Sie sich am Wochenende jetzt von dem Sommercamp?
Also kann ich nur meine ganz persönliche Meinung sagen. Ich denke, das Camp hat im Wesentlichen einen symbolischen Charakter. Das ist auch sehr wichtig. Ja, das Camp liegt ja unmittelbar in der Nähe dieses Orts am Flughafengelände, wo das Terminal 3 errichtet werden soll. Ja, da ist ja nur die Autobahn dazwischen. Und das ist, es ist ja so, der Flughafen ist kein Ereignis, bei dem es mal eine Riesenkampagne gibt und dann verschwindet das Ereignis mit Erfolg oder ohne, sondern der Flughafen ist ein Zustand. Das heißt, es ist ein Objekt, eine objektive Tatsache, es ist, die Belästigungen werden immer schlimmer, der Krach wird immer größer und unabhängig wie stark der subjektive Faktor, sprich der Widerstand da entwickelt ist, ist dieser Zustand immer unerträglicher. Ich habe da immer so ein Beispiel, wenn Sie 1988 in die DDR gefahren wären, hätten Sie gedacht, oh, Sie sind ja alle ganz friedlich auf Ihrer Datsche und trinken Ihr Bierchen. Aber was Sie nicht gesehen haben wahrscheinlich ist, dass die total den Hals voll hatten, die Leute, damals. Und dieses Gefühl habe ich auch, wenn man heute mit den Leuten spricht, sie denken halt, viele Jüngeren ist es vielleicht egal, aber Ältere denken, was sollen wir denn dagegen machen? Ja, das ist das Problem, aber das ist bei anderen Sachen auch so. Das ist jetzt, ob das Hartz-IV-System ist oder vieles, was es brodelt. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Leute eben halt bereits da was dagegen unternehmen oder unternehmen können. Ja, also das, um das Lager nochmal zu sagen, ich finde es ganz schön, dass die Leute von Robin Hood das machen. Wir unterstützen das. Ja, wir haben ja unsere TV dahin verlegt, aus Solidaritätsgründen und weil es auch ganz schön ist, das mal im Wald zu machen. Ansonsten bewundere ich das. Und das sind ja alles ziemlich junge Leute da bei Robin Hood. Die machen halt ihr Ding. Und das finde ich gut. Die machen das ohne da irgendwie gecoacht zu werden oder sonst was.
Was sagen Sie denn dazu? Also ich denke mal, Ihre Position wird da wahrscheinlich sehr klar und radikal sein dazu, aber so aus Sicht der Fraport heißt es ja dann eigentlich schon, also dass auch eine Notwendigkeit besteht, den Flughafen auszubauen, weil die Passagierzahlen steigen und es wird gesagt, das sichert irgendwie den Wirtschaftsstandort Frankfurt und das sind ja viele Arbeitsplätze, die auch daran hängen. Also was da so ein Argument ist?
Ja, das sind natürlich so Argumente, die so alt bin ich halt schon, die kenne ich aus der Anti-AKW-Bewegung, ja. Also als die AKWs noch total unhinterfragt waren, ja, gerade ein bisschen zur IG Chemie ist ja damals noch alle diese Argumente um die Ohren geklatscht. Also das ist natürlich dumm, was die Frau Potsdam sagt. Logik, aus ihrer Profitlogik ist es natürlich richtig. Das ist ja das Schlimme. Es gibt in einem kapitalistischen System keine Reproduktion auf gleichem Niveau. Ja, sondern die muss immer akkumuliert werden, und zwar mehr. Ja, man kann also jetzt, man könnte ja manche in der BI-Bewegung sagen, ja, das ist auch korrekt, die sagen, das soll ein Flughafen werden, der die regionale Bedürfnisse abdeckt. Ja, wenn es ein Teil von der öffentlichen Infrastruktur wäre, die nach Gebrauchswertorientierung arbeitet, dann ist das vernünftig. Aber der Flughafen wird ja dann als Kapitalverwertungsbetrieb kaputt gehen. Ja? Das ist ein Antagonismus einfach. Die Argumente mit den Arbeitsplätzen, die sind ja alle, was die Prognosen betrifft, alle unzutreffend gewesen. Aber das hätte man, also so Leute wie ich oder andere haben das natürlich so von vornherein aus ganz anderen Gründen abgelehnt, weil es geht nicht darum, dass Arbeitsplätze an sich geschaffen werden, sondern gute Arbeitsplätze und Plätze, die sich mit einem lebenswerten Leben vertragen. Ja, sowohl für die, die arbeiten, wie die, die von den Auswirkungen dieser Arbeit betroffen sind. Ja. Also deshalb, ich meine, der Flughafen, das sieht man ja auch, das ist ein Unternehmen, das wesentlich seinen Profit auch aus dem Detailhandel dieser vielen Läden, die es da gibt, schafft, der allen möglichen Fluch an sich lockt. Das ist natürlich, wir haben Bekannte, das muss man einfach mal sagen, wir haben Bekannte in Chemnitz, die sind, jetzt haben wir es in letzter Zeit nicht mehr erlebt, aber die sind früher, vielleicht vor 10 Jahren, mit dem Auto hierher gefahren, weil sie es bei uns vom Haus abstellen können, um von hier aus nach New York zu fliegen, obwohl ein Flughafen in Leipzig ganz in der Nähe ist. Aber den preiswerten Flug kriegen sie aber nur in Frankfurt. Da fahren sie also 420 Kilometer mit dem Auto und wieder zurück, um hier dann etwas billiger nach New York zu fliegen. Und das, jetzt mal kein Witz, für 5 Tage. Ja, okay. Also ich meine, das ist im Grunde genommen ist die ganze, das wird auch zu, vielleicht wird es jetzt im Herbst mal ein bisschen deutlich, wenn die Diskussion um diese Klimakonferenz in Paris ein bisschen mehr in den Zeitungen ist. Man muss die ganze vorherrschende Mobilität oder die Mobilitätsideologie, so wie sie jetzt ist, erstmal hinterfragen. Das haben wir ja vielleicht bei der Mülltrennung auch mal gemacht irgendwann. Ja, also dass selbst junge Leute, die gut drauf sind oder sowas und vernünftige Ansichten haben, unreflektiert irgendwo hinfahren, also hinfliegen, meine ich eben, was weiß ich, bis Barcelona, wo man genauso prima mit der Eisenbahn hinkommt. Das und ansonsten werden die Folgen fürchterlich.
Ich bin auch immer wieder verwundert, also wenn ich hier merke, was für eine Rolle dieser Flughafen in dieser Region spielt. Ich kenne das ein bisschen von Hamburg her, weil da spielt der Flughafen halt nicht so eine große Rolle. Ist auch vielleicht ein bisschen kleiner, aber es gibt eben auch diese Langstreckenflüge nicht so in der Form, wie es die hier in Frankfurt halt gibt.
Ja, ja, das ist so. Das wird halt konzentriert. Das ist ja natürlich günstiger, ja. Aber das verlagert sich im Moment auch. Das heißt, so wie, sagen wir mal, die Formel-1-Rennen jetzt an den unmöglichsten Orten stattfinden, fragt man sich, wieso findet das da irgendwo in Saudi-Arabien an so einem Emirat statt oder so? Und so verlagert sich diese Drehkreuze, verlagern sich auch immer mehr an solche Orte. Ja, die können relativ problemlos erschlossen werden, da ist Platz, da ist kein Widerstand und dann tut man die Leute eben dahin karren und von dort aus in alle Welt. Das ist auch billiger und so. Und deshalb wird auch die Fraport so sicher auch da noch große Schwierigkeiten kriegen. Das ist natürlich erfreulich, wenn die Schwierigkeiten kriegen.
Weil man sagen muss, die Fraport ist ja auch in vielen anderen Bereichen aktiv. Also sie hält ja auch hier einige Immobilien, Parkhäuser, Einkaufszentren. Und ich glaube, sie ist im Flughafen Istanbul zu 50% dabei. Und ja, wie wir es jetzt auch in der Zeitung mitgekriegt haben in der letzten Zeit, will sie jetzt ja auch am Ausverkauf griechischen Staatseigentums ihren Profit machen und dort ja auch in sehr viele Flughäfen. Ja,
und zwar gerade im Minimalen. Aber da muss man sehen, habe ich gerade heute in der Zürcher gelesen, die sind jetzt ein bisschen sauer, die Fraport, weil sie hat ja da jetzt diese Option, ja, und durch die Neuwahlen, die dann möglicherweise stattfinden, verschiebt sich das alles. Vorher aber, 2 Tage vor der Bekanntgabe der Neuwahlen, wurde der Fraport schon bestimmte Bedingungen zurückgewiesen, denn die wollten nochmal nachverhandeln.
Welche Neuwahlen jetzt?
Ja, in Griechenland. Also, weil ich meine, so locker geht's Gott sei Dank nicht mit dem Durchmaß, aber das ist wirklich schlimm. Also, das ist wirklich schlimm. Und dass dann Leute hier, also die, wie Sie sagten das ja schon, die Mehrheitseigner, die Stadt Frankfurt und das Land, dass noch dotieren, so muss man das sagen, ja.
Ja.
Das ist ja eine Schweinerei. Ja,
nee, unser Ministerpräsident ist ja auch schon zu Jean-Claude Juncker nach Brüssel gereist und hat dann dort ja auch schon mal ein ernstes Wort eingelegt und gesagt, also es muss ja auf jeden Fall, also im strengen ordoliberalen deutschen Sinne, muss es dann Regeln geben für Griechenland, also dass dann, auch wenn es Regierungswechsel gibt und ähnliches, auf jeden Fall dieser Deal für die nächsten 40 Jahre dann steht. Ja,
ja.
Also da brauchst Sicherheiten. Und,
ja. Naja, gut, ich meine, wir wissen ja alle, der Markt, ja, der hat ja ein Eigenleben, ja. Und da können Sie ja jetzt 40 Jahre festschreiben, ich meine, das ist jetzt ein bisschen ironisch, ja.
Also, was in 40 Jahren ist, aber ob die das müssten,
Ich rufe ja aus Rüsselsheim an und dann muss man sich also wirklich nur an den Kopf greifen. Also vor einem Jahr haben hier die drei Gemeinden, Kelsterbach, Raunheim, Rüsselsheim, die haben einen Zweckverband gegründet mit dem tollen Namen Drei gewinnt, ja. Und der Hauptziel dieses Zweckverbands war, ich sag jetzt war, ist ja offiziell noch, war jetzt chinesische Investoren auf die Gewerbegebiete von Raunheim, Kelsterbach und Rüsselsheim zu locken.
Mhm.
Ja, gerne können wir natürlich jetzt nur noch drin.
Ja. Ja, na gut, also jetzt haben wir ja doch sehr lange gesprochen schon,
ja.
Viel länger als
jetzt
wir es eigentlich
vorhatten. Musik, ja.
Genau, wir machen jetzt gleich ein bisschen Musik. Ich wollte aber gerade mal ankündigen, Sie haben ja vorhin verraten, also am Sonntag, am 30. August, also jetzt am kommenden, gibt es ja dann dort beim Sommercamp im Wald auch Kaffee und Kuchen und Sie machen da ja auch eine kleine Veranstaltung am Sonntag.
Ja, die ist ja angekündigt, 11 Uhr, kleiner Streifzug durch die Geschichte des Widerstands gegen den Flughafenausbau. So in die Richtung, wie wir ein bisschen gesprochen haben eben.
Mhm.
Ja, so ein bisschen offen und ein bisschen mit diesen eher etwas problematischere, oder sagen wir mit der kritischen Sicht auf, mit selbstkritischen Sicht auf die Bewegung. Aber vielleicht darf ich das noch sagen, Samstag sind auch schon interessante Veranstaltungen. Um 14 Uhr macht ein Vertreter oder einer von Robin Wood berichtet da über Atomtransporte, über via Flugverkehr. Und um 17 Uhr gibt es auch was Interessantes für die, die sich mehr für das institutionelle Ebene interessieren. Da berichtet einer der Sprecher, informiert über die derzeitige Lärmgesetzgebung auf EU-Ebene und wie sich das jetzt beißt oder verträgt mit der nationalen Fluglärmgesetzgebung und anschließend noch was sehr aktuell ist, ging auch schon durch die Presse, berichtet jemand kurz über die Grundwasserverunreinigung durch verfluorierte Tenside. Also das ist diese ganze Löschschaum und das ganze Zeug, was da in dem Gebiet im Boden steckt, wo das Terminal 3 gebaut werden soll.
Mhm.
Und dann haben wir noch einen Liedermacher.
Ja, und von dem haben wir sogar ein Lied auch schon mal da und das werden wir dann auch gleich im Anschluss mal vorspielen. Ich wollte noch mal fragen, weil das wir uns auch gefragt haben, weil in der einen Ankündigung das nämlich nur mit dem Sonntag stand, mit dem Picknick, aber jetzt haben wir schon mal gehört, also am Samstag gibt es auf jeden Fall auch schon verschiedene Vorträge zu verschiedenen Themen und Freitag ist ja ein Aktionstag angekündigt, von Robin Wood, ist das auch offen für Leute, die da zusehen wollen oder ist das dann eher so gedacht, dass das in Absprache oder dass der Presse kommt und sich
also,
das anguckt?
Also wir haben da, oder die haben da um 11 Uhr ein Pressegespräch angeboten, ja, am Freitag.
Mhm.
Und da heißt es in der Ankündigung auch, dass die Pressevertreter oder was weiß ich, Mann, Frau, der da hinkommt, die da hinkommt, sich auch dann den dort geplanten Aktivitäten, kann ich mir nicht so näher zu äußern, weil ich nicht weiß, auch anschließen können oder das mitmachen oder beobachten können. Und wir haben auch noch um 12 Uhr am Samstag einen Punkt, oder ist die Robin Wood, Schnupperklettern. Ja, es gibt ja noch so richtig professionell ausgebildete Leute bei Robin Wood und die zeigen dann so vielleicht so ein paar Techniken, wie man klettert und so.
Mhm.
Ja. Ist ja auch ganz schön vielleicht für mich.
Ja, sicherlich.
Okay.
Ja, na gut, dann würde ich sagen, dann danke ich Ihnen sehr für dieses für das Gespräch und wünsche erstmal so ein gutes Gelingen bei dem Camp am Wochenende und hoffentlich auch gutes Wetter, dass das Ganze auch ganz angenehm wird. Und ja, wer weiß, vielleicht sieht man sich ja am Sonntag zum Montag.
Ja, sehr, sehr schön. Also dennoch, schönen Tag. Gell?
Ja, Ihnen auch, Dankeschön.
Ja, danke,
tschüss.
Tschüss.
So, jetzt müssen wir mal... gucken hier, Telefon runterfahren. Ja, das war die erste Telefon-Live-Schalte, die wir hier im neuen Studio selbst bedient haben. Da mussten wir natürlich mal gucken, wie das funktioniert. Und jetzt, wie angekündigt, spielen wir euch mal ein Lied vor von Sigi Lierch, Liedermacher, der am Samstag in diesem Camp auftritt mit dem Titel »Ich will nur meine Ruhe«.
Sauberes Wasser längst nicht mehr. Schwimmen Fische mit Geschwüsten an den Mäulern. Ach, das stört mich überhaupt nicht. Bitte sehr.
Ja, liebe Zuhörerinnen, ihr seid nach wie vor beim ABS-Magazin, im Magazin für Arbeit, Bildung und Soziales auf Radio X. Unsere Sendung kann man alle nachhören auf unserer Internetseite absmagazin.de. Wir haben jetzt gerade ein Lied gehört von Sigi Lierch, der am kommenden Wochenende am Samstag auftreten wird im Sommercamp von Robin Wood am Frankfurter Flughafen. Wir haben davor mit Michael Flörsheimer gesprochen, einem Sprecher des Bündnisses der Bürgerinitiativen. Ja, und nun kommen wir zu unserem zweiten Thema und dazu erstmal ja ein kleines Intro, ein ja, schwieriges Wort in diesem Fall, aber hört selbst und ich denke, ihr werdet schnell erkennen, worum es geht. War Krieg und hier ist Krieg, zitiert der Tagesspiegel einen Flüchtling aus dem Heidenauer Baumarkt. Ja, viele von euch werden es wohl mitbekommen haben, was am letzten Wochenende passiert ist, etwas nordöstlich von Dresden. Ja, wir beide haben wohl das Wochenende über sehr gespannt Twitter und die Nachrichten verfolgt und dachten, wir sprechen da jetzt auch nochmal drüber, was da los war. Was war denn in Heidenau los?
Ja, also am Freitag wurde halt eine Demo angekündigt, weil spontan das Erstaufnahmelager erweitert wurde aus Dresden nach Heidenau und beziehungsweise aus Chemnitz auch. Und sollte in einem ehemaligen Baumarkt sollten halt eine neue Flüchtlingsunterkunft entstehen. Und dann hat sich da relativ spontan haben Leute eine Demonstration dagegen angemeldet.
Also ich weiß gar nicht mit der Spontanität. Also ich glaube, es gibt ja manche Zeitungen, die haben ja auch gesagt, das war eine Katastrophe mit Ankündigung. Also weil das ja irgendwie am Montag, glaube ich, bekannt wurde, letzte Woche, dass da diese Unterkunft reinkommen soll und relativ schnell ja eigentlich die NPD dann in Heidenau gesagt hat, wir machen da eine Demonstration dagegen.
Also dass sie am, also das ist ja so am Montag gesagt, wusste ich bislang noch nicht. Ja, kann sein, vielleicht bist du etwas besser informiert. ja, und auf jeden Fall waren halt so 140 Polizisten so im Einsatz gegen ca. 1000 sozusagen rechtsgerichtete, aggressive Leute, auch größtenteils unter Alkoholeinfluss und die hatten ordentlich Feuerwerkskörper dabei und hatten ein sehr aggressives Vorgehen und die Polizei war natürlich heillos überfordert. Und man kann eigentlich nur froh sein, dass nichts passiert ist und das war eigentlich mehr Glück als
Mehr Glück als Verstand. Verstand. Ja. Ja, ist wirklich sehr fragwürdig, ne? Also wir haben ja auch in den letzten Tagen schon ein bisschen mehr darüber auch gesprochen. Also jetzt nicht im Radio, sondern halt so privat dann, dass das schon sehr verwunderlich ist. Also ich meine, die Polizei Sachsen hat ja irgendwie gesagt, dass sie einfach nicht genug Einsatzkräfte haben und ja, viele Überstunden bei den Beamten und dass sie eigentlich davon ausgegangen sind. Also sie haben halt gesagt, ja, das wird wohl so sein, dass es Demonstranten und Gegendemonstranten gibt, aber dass diese Anzahl Menschen halt auch, also Polizeibeamten halt ausreichen wird, um die auseinanderzuhalten, was ja irgendwie sehr, ja, sehr merkwürdig ist. Also wir haben ja eben die Geräuschekulisse gehört. Am ersten Abend freitags ist dieser Mob dann eben, ja, auf die Polizeibeamten losgegangen. Es wurden auch über 31 Beamte auch schwer verletzt und, ja, wie man halt weiß, es gab keine Festnahmen an diesem Tag. Es ging halt erstmal irgendwie eine Festnahme, ja. Es ging sonst um Selbstschutz.
Ja.
Ja. Also ist schon irgendwie ein bisschen verrückt. Also ich denke halt auch so zurück, wir sind ja hier in Frankfurt, also was hier halt auch immer aufgefahren wird an Einsatzkräften. Und zum Beispiel, wenn es halt auch darum ging, die netten Pegida- und Pegida-Ableger-Demonstrationen in Frankfurt abzusichern vor linken Gegendemonstranten, die das hier in Frankfurt eben nicht zulassen wollten, dass es da, ja, zu ähnlichen Verhältnissen kommt wie jetzt in Heidenau oder in Freital zuvor. Da sind Hundertschaften da gewesen, um einen kleinen Platz zu sichern für, weiß ich nicht, 20 bis 50 ja, Rechte oder rechtsverwirrte, mehr Rechte, nennen wir es beim Namen, ne?
Die Leute, so, ja.
Ja, um die da zu schützen. Also da klappt das anscheinend irgendwie. Und
es hat ja auch es gab ja am Sonntag, meine ich, eine Gegendemonstration gegen diese Leute da, die in Freital Randale gemacht haben am Freitag von linken Gruppen. Und das sind, glaube ich, 400 mehr oder weniger, ja, Antifaschisten, die dann dagegen demonstriert haben, und die wurden wiederum ja, von der Polizei wohl ganz gut in Schach gehalten. Genau.
Ja, wie man so gelesen hat, war das ja dann irgendwie dort so, dass sie halt erstmal am Bahnhof ankamen und dann vom Bahnhof aus, glaube ich, eskortiert wurden in Richtung dieser neuen Unterkunft, in der ja mittlerweile auch einige Flüchtlinge untergebracht sind. Man muss sich das halt auch echt vorstellen. Also diese Halle, in der die Betten nebeneinander stehen, keine getrennten Räume für Frauen, Kinder, Männer, sondern alle irgendwie zusammen in einer Halle, rundherum einen Bauzaun und mit Sichtschutz, damit dort keine Leute eindringen können oder sehen, was da abläuft. Also irgendwie total eingeknastet. Ja, und dahin wurden dann eben die antifaschistischen Demonstranten und Unterstützer dann erstmal eskortiert. Die Polizei hatte ja an diesem Tag dann auch einen Sicherheitsbereich eingerichtet, in dem dann auch Personalien kontrolliert werden konnten. Es konnten Platzverweise erteilt werden. Also so, dass sie ja sagten, am Sonntag hatten sie die Lage irgendwie relativ im Griff und konnten die Rechten dann auch zurückhalten und haben sie nicht so in die Nähe gelassen. Und naja, und dann war das wohl aber doch so, dass es auf dem Rückweg dann zu einer leichten Auseinandersetzung kam, irgendwie an einer Tankstelle, so wie ich das verfolgt habe, dass es da so einen kleinen Zusammenprall dann wohl auch gab zwischen linken und rechten Demonstranten, woraufhin die Polizei dann ja doch wieder, ja, massiv eingeschritten ist und dann im Prinzip die linke Gegendemo ja, mehr oder weniger zurückgeprügelt hat in Richtung Bahnhof.
Das macht einen halt schon sehr nachdenklich, wenn man was für Zustände ist man immer noch 20 Jahre nach Rostock-Lichtenhagen wieder hier in Deutschland hat, und dass viele Leute irgendwie noch nicht so wirklich aus der Geschichte gelernt hatten, so auch in der, besonders was die politische Ebene anbelangt und was die Organisation von Polizei anbelangt, was den Schutz von Flüchtlingen und Flüchtlingsunterkünften betrifft.
Mhm.
Auch in den letzten Tagen danach ist ja deutschlandweit, gab es wieder mehrere Brandanschläge auf diverse geplante Flüchtlingsunterkünfte.
Ich weiß gar nicht, die Zahl ist ja, glaube ich, so auch bis Juni diesen Jahres sind es da, glaube ich, schon annähernd 150, ja, Anschläge gewesen auf geplante Unterkünfte. Ja, und jetzt in den letzten Tagen hat man ja dann doch auch immer mal Bilder gesehen, halt wirklich von Hallen oder Gebäuden, die jetzt auch komplett ausgebrannt sind. Und ja, es scheint massiver zu werden wieder. Und na, du hast eben auch schon das Schlagwort genannt, Rostock-Lichtenhagen. Wir haben ja nämlich nochmal was rausgesucht, woraus wir auch gerne einen Abschnitt nochmal vorlesen würden. Und zwar ist das, das könnt ihr auch im Internet nachlesen, vom antifaschistischen Infoblatt, also antifa-infoblatt.de, auf der Seite findet man das, ein Artikel von 1997, der damals den Titel trug, 5 Jahre nach Rostock, ein Blick zurück im Zorn, und wurde aus aktuellem Anlass und anlässlich der Jahrestage des Pogroms in Rostock-Lichtenhagen dann auch nochmal neu wiederveröffentlicht. Und spannend fand ich daraus besonders einen Aspekt, also es wird beschrieben im Prinzip, wie darüber verhandelt wurde innerhalb der Linken, wie man sich verhalten soll, weil Rostock-Lichtenhagen ja auch eine Katastrophe mit Ansage war und es irgendwie klar war, es wird dort zu Pogromen kommen und die Linke sich eben überlegt hat, wie soll man da einschreiten. Und der erste Teil dieses Textes beschreibt eben, dass es so eine gewisse Angst gab, dass man sich selbst auch gefährden könnte, wenn man dort einschreitet. Und deshalb wurde dann entschieden, eine Demonstration zu organisieren, die aber nicht genau vor Ort stattfand. Also es war keine direkte Blockade, man hat sich den Rechten nicht in den Weg gestellt. Und genau, und das also wird so am Anfang diskutiert. Und jetzt möchte ich gerne einen Abschnitt nochmal vorlesen, in dem das Ganze bewertet wird, ob das richtig war, sich so zu verhalten oder nicht. Und ja, ich zitiere jetzt. Natürlich war es richtig, zunächst die Verantwortlichen an dem Pogrom, die durch ihre Aktivitäten und ihre Hetze schuldigen, zu benennen und so schnell wie möglich vor Ort eine zweite und größere Demo zu organisieren. Wir vergaßen darüber, dass man auch durch Unterlassung mitschuldig werden kann. Dem Mob, vor dem wir aus Angst versagten, hat die radikale Linke denn auch nie verziehen. Die Reaktion war mehr als verblüffend. Wie kaum ein anderes Ereignis zeigte doch gerade das Pogrom von Rostock, dass der rassistische Mob für sich selbst genommen nichts ist. Zur Gefahr erst dann wird, wenn seine Taten geduldet werden. Das Pogrom entstand, nachweislich, genau an dem Tag und Ort, wo die politisch Verantwortlichen es wollten, wo eine Bürokratie, welche Menschen verwaltet wie Dinge, die Situation aus Berechnung eskalieren ließ, wo eine zynische, selbstgefällige und unverantwortliche, hier passt das hässliche Wort, Journalie, die Hetze aufgegriffen und verbreitet hatte. Sobald Politik und Bürokratie ihr Ziel, die faktische Abschaffung des Asylrechts, erreicht hatten, als die Angriffe auf andere Immigrantinnen begannen, den vermeintlichen sozialen Frieden zu stören, und als das Ansehen Deutschlands im Ausland litt, gelang es den drei Gruppen Politik, Bürokratie und Presse, den Mob der Pogromhelden wieder zur Ruhe zu bringen. Der Mob ist immer eine diffuse Masse von individuellen Feiglingen, die die Gelegenheit und den Mangel an Widerstand ausnutzen. Wer dies nicht glaubt, muss sich nur noch einmal die Filmaufnahmen in The Truth Lies in Rostock, Deutsch Die Wahrheit lügt in Rostock, ansehen. Ja, ein Film, der damals auch veröffentlicht wurde. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ich nehme mal an, wenn man im Netz ein bisschen auf die Suche geht, findet man den wahrscheinlich. Diese Filmaufnahmen sind in denselben Minuten entstanden, als wir einige Kilometer entfernt unsere Ängste besprachen. Man kann sie als Lehrbeispiel für die Entstehung von Pogromen und die Zusammensetzung des Mobs betrachten. Hier bekommen die zum Teil sehr jungen Schaulustigen, die jeweils sehr ununterschlossenen Krüppchen, die Pflastersteine von einigen einzelnen Aufheizern regelrecht in die Hand gedrückt. Dann freilich, und weil niemand sie an ihren Taten hindert, putschen sie sich immer mehr auf, die Meute wächst an, um sich ein paar Tage nach den Übergriffen vollständig aufzulösen. Als ob es sie nie gegeben hätte. Schuld an den Übergriffen trägt nicht nur der Mob, sondern eine ganze Gesellschaft. Aber ob wir mögen oder nicht, dazu gehören nicht nur diejenigen, die jubeln oder unbeteiligt zuschauen, sondern auch diejenigen, die aus Angst gelähmt sind, also auch wir. Indes, die antirassistische Bewegung flüchtete sich in Theoreme vom prinzipiellen Rassismus der Deutschen, in undifferenzierte Beschuldigungen, bei denen die unterschiedlichen Verantwortlichkeiten von aktiven Brandstiftern, jubelnden Zuschauern, journalistischen Stichwortgebern und bürokratischen Schreibtischtätern zu einem einzigen nationalen Konsens verwischt wurden, während die eigene Unterlassungsschuld nie und nirgends offen thematisiert wurde. Sehr bequem. Für die Zukunft müssen wir die Lehre ziehen, statt stets und überall verbal mit radikalen Parolen um uns zu werfen, statt in jedem Einzelereignis die Nagelprobe zu wittern, müssen wir lernen zu erkennen und zu unterscheiden, wann eine echte historische Verantwortung besteht, wann der Lauf der Dinge von unserem Handeln und Unterlassen tatsächlich mit beeinflusst wird. Dann müssen wir aber auch in der Lage sein, im entscheidenden Moment das Richtige zu tun. Zu dieser Fähigkeit gehört es, sich in seinem eigenen Bewusstsein darauf einzustellen, dass wir selbst dabei Schaden nehmen können, sollten wir uns deutlich vor Augen halten. Wir sollten aber auch lernen, dass es Situationen gibt, in denen wir uns nicht mehr aussuchen können, was wir wie machen. Dann heißt es eben, hier ist die Rose, hier Tanz. Ja, das war dieser Artikel. Ich finde ihn halt ja, total aktuell. Und das ist eben die Frage, die sich stellt. Und wie soll man jetzt handeln? Also, meine Politiker bereisen oder besuchen ja jetzt auch irgendwie diese Orte. Sigmar Gabriel, ich glaube, heute ist Angela Merkel auch in Heidenau, die sich jetzt dazu äußern. Aber sie kommen immer, wenn es bereits zu spät ist. Und ich denke auch so mehr als die üblichen Sonntagsreden, wird es da halt auch nicht geben. Also wenn diese Situationen entstehen, und man hat das ja jetzt auch zu Genüge mitbekommen, also diese rassistischen Mobs, die da jetzt auftreten, die werden auch in Zukunft an anderen Orten wieder auftreten. Und ich denke schon, dass sich da die Frage stellt, also wie damit umgehen und wie schafft man es da auch direkt einzuschreiten, also zu so einem Zeitpunkt, ne? Also wo so Ereignisse dann stattfinden und man halt auch ja womöglich so eine Art historische Verantwortung auch übernehmen muss.
Ja, die historische Schuld, die ja sozusagen sowieso auf ganz Deutschland liegt, wird ja von vielen überhaupt nicht mehr wahrgenommen in der Form und viele sind sich dessen auch nicht mehr so bewusst. Und selbst Angela Merkel wurde wohl heute in Heidenau mit Schildern von wegen Volksfeindin begrüßt. Das ist einem doch sehr zu denken geben. Und man fühlt sich auch als Einzelperson, als Privatperson immer etwas hilflos dem gegenüber. Genau, und deshalb finde ich es auch wichtig, auch mal so die Wut rauszulassen und den Leuten, die diese rassistische Hetze betreiben, einen Riegel vorzuschieben.
Und entschieden entgegenzutreten. Ja, wir haben noch ein passendes Liedchen auch rausgesucht, das jetzt gerade vor kurzem erschienen ist von einer Band, die viele von euch wahrscheinlich auch kennen und sehr gerne mögen. Das ist von Egotronic, Feed the Very Best Region Bacon. Mit einem Titel, bei dem ich jetzt auch nicht weiß. Also es gab neulich ja Verhaftungen bei einer Demo in Berlin, weil jemand ein Schild bei sich trug, Deutschland, du mieses Stück Scheiße, glaube ich. Und naja, wir spielen jetzt trotz allem dieses neue Lied von Egotronic, Deutschland, Arschloch, fick dich.
Weiter geht es, muss ja, ihr habt es nicht anders.
Ja, wir hörten gerade Egotronic mit ihrem neuen Lied Deutschland, Arschloch, fick dich. Sehr plakativ, vielleicht etwas vulgär, aber naja, manchmal muss man etwas sehr, sehr drastisch darstellen, finde ich, um auf eine Problematik hinzuweisen, die, finde ich, immer noch sehr, sehr tief in unserer Gesellschaft drin steckt und wo sozusagen am Wochenende in Heidenau das mal wieder da die Spitze des Eisbergs zum Vorschein gekommen ist und sozusagen auch wieder einem aufgezeigt hat, zu was Rassismus und Nationalismus alles führen kann. Und wir müssen auch daran arbeiten, dass diese Zustände da vor Ort nicht noch schlimmer werden oder auch woanders, egal ob im Osten oder im Westen, sich rassistische Hetze nicht durchsetzen kann. Und wenn wir nichts tun, dann dann bieten wir den rassistischen Leuten und Nazis eine Plattform. Und ich finde, es liegt in unserer gesellschaftlichen Verantwortung, dass wir das möglichst verhindern.
Ja, das stimmt. Und bisher sah es ja auch so aus, ne? Also als hätte die Polizei ja in Heidenau zumindest jetzt noch nicht so viel unternommen. Aber zum Glück sind ja manche Nazis sogar so blöd, dass sie ja selbst sogar Videos hochladen, die sie bei ihnen ihren Straftaten zeigen. Und da gab es ja dann doch irgendwie diese ganz diese lustige Meldung, dass es dieses Video gab, das dann gelöscht wurde. Aber glücklicherweise von Henning Hohmann von der SPD-Fraktion Sachsen davor bereits hochgeladen wurde oder runtergeladen und wieder hochgeladen wurde. Und er hat jetzt auch Strafanzeige gestellt. Und das heißt, es wird jetzt doch im Nachhinein hoffentlich auch noch Ermittlungen geben gegen diejenigen, die sich dort so ausgelassen haben. Und wir haben noch mal einen kleinen Ausschnitt dabei aus diesem Video, einfach um sich das auch noch mal anzuhören und das noch mal auf diese Art irgendwie an sich rantreten zu lassen, was dort passiert ist. Ja, während das jetzt lief, haben wir uns gerade überlegt, das ist eigentlich echt schon genug dieser üblen Geräuschekulisse. Und wir spielen lieber nochmal ein kleines Liedchen ein. Wir haben noch 3 Minuten, also auch das werden wir gar nicht mehr komplett hören können. Also ist unsere heutige Sendung vom ABS-Magazin zu Ende. Ja, wir haben heute mit Michael Flörsheimer von dem Bündnis der Bürgerinitiativen gegen den Flughafenausbau gesprochen. Sehr langes Gespräch und über das Sommercamp, das am Wochenende im Treburer Wald stattfindet, von Robin Wood. Und ja, aus dem Studio verabschieden sich heute für euch der Fritz
und der Steven.
Ja, und dann bis nächste Woche.
Danke fürs Zuhören.
Ja, hallo liebe Zuhörerinnen, hier ist Steven vom ABS-Magazin, heute vom Museumsuferfest von unserer dortigen mobilen Sendestation. Ja, und ich freue mich sehr, heute mit einem Gast sprechen zu können, mit Peter Illert von Robin Wood, der derzeit seit Donnerstagabend beim Sommercamp im Treburer Wald ist. Was ist denn dieses Sommercamp und was ist Robin Wood? Was macht ihr dort?
Also Robin Wood ist eine Umweltschutzorganisation. Ich muss das ablesen. Also der offizielle Name: Gewaltfreie Aktionsgemeinschaft für Natur und Umwelt eingetragener Verein. Also in anderen Worten, als eigentlich ein Verein, also ein Umweltverein, eine Umweltorganisation, so ähnlich wie Greenpeace. Und Robin Wood ist ein Wortspiel von Robin Hood. Und die Organisation wird auch genannt die Rächer des Waldes.
Das heißt also, ihr seid überall im Einsatz, wo der Wald gefährdet ist, abgeholzt zu werden?
Ja, wir haben viel Umweltthemen, aber auch Verkehr, Mobilität und auch immer stärker jetzt so Themen Verteilungsgerechtigkeit, also Nord-Süd-Konflikte und Fluchtgründe, also Umweltzerstörung international. Wir beschäftigen uns auch mit Wäldern in anderen Ländern, in Erdteilen.
Und ganz konkret seid ihr jetzt im Treburer Wald bei eurem Sommercamp?
Ja, jetzt sind wir im Wald direkt hier bei uns, weil wir sagen, also der Tropenwald ist das eine, aber hier der Wald vor der Haustür ist das andere. Und der Treburer Überwald ist im Grunde ein kleiner Zipfel zwischen Verkehrswegen und genau gegenüber vom geplanten Terminal 3, das die Fahrfahrt bauen will. Und die braucht diesen Wald, will ihn fällen für einen Autobahnzubringer, um die Baustelle zu erschließen.
Und ihr seid jetzt dort für dieses Wochenende, um schon mal symbolisch zu zeigen, dass ihr euch dagegen stellt? Oder meinst du, dass das auch noch, also noch konkretere und weitere Proteste dann auch geben wird in dieser Form?
Also Robin Wood hat am Frankfurter Flughafen schon eine lange Protestgeschichte. Das ging Anfang der 2000er Jahre los. Wir haben dort Camps gemacht. Wir waren gegen die A380-Halle aktiv und haben dann auch eben an dem Hüttendorf im Kelsterbacher Wald waren wir beteiligt. Und jetzt, also das Sommercamp, das ist eine symbolische Besetzung. Also wir packen Sonntagabend unsere Sachen wieder ein, aber wir sagen, also die Das ist eine Ansage, wir wollen dieses Terminal 2 nicht und werden uns weiter dagegen wehren.
Ihr hattet ja jetzt auch schon verschiedene Programmpunkte. Wie schon gesagt, das Camp wurde Donnerstagabend aufgebaut und Freitag stand Aktionstag im Programm. Was hat denn da stattgefunden am Freitag?
Wir haben eine Aktion geplant, also sehr kurzfristig eigentlich. Wir mussten erst gucken, wie viele Leute haben wir da, also sind wir überhaupt in der Lage, eine Aktion zu machen. Wir haben uns dann entschieden, zum Dering zu fahren, also das ist am Langener Waldsee. Da ist ja eine große Kiesbaufirma, Dering, halt eingesessen. Und die sind im Grunde schon seit langem der Art Hochlieferant vom Flughafen. Die haben auch den Beton geliefert für die Startbahn West. Und die wollen jetzt erneut also 60 Hektar Wald fällen, also für den Kiesabbau. Also, und die argumentieren zum Beispiel auch damit, das wäre ökologisch, weil die Transportwege kurz wären. Wir haben gesagt, also kein, war unsere Parole auch da bei der Demo am Dering, also kein Beton für Wald. Also wir kennen kein Pardon bei Wald für Beton. Das war ein großes Spruchband. Es sind zwei Leute im strömenden Regen die Bäume hoch am Dering. Und zwar haben wir so geschickt gemacht, die haben das erst gar nicht gemerkt, was wir da machen. Die haben vielleicht gedacht, wir sind Baumpfleger oder so. Und erst wo dann die Seile gespannt wurden, haben die geschnallt, oh, da passiert ja was. Und haben die Polizei gerufen. Die haben halt dieses Transparent gespannt und haben zwei große Leinen gehabt, dass man auf dieser unteren Leine auch laufen konnte. Natürlich, also angeschnallt versteht sich. Also Sicherheit ist im Grunde die Voraussetzung für eine Aktion, dass die auch funktioniert, dass nichts passiert.
Weil also ich versuche mir das gerade bildlich vorzustellen. Das heißt, ihr habt dann über einer Straße dann diese beiden Seile in einer Höhe von, weiß ich nicht, 10, 15 Metern dann gespannt?
Etwa 8 Meter. Wir mussten, damit die Durchfahrtshöhe von 4,50 für die LKWs noch funktioniert. Mhm. Und zwar die Leute, der kritische Augenblick ist, wenn die Leute an den Baum hochgehen. Die haben ja so eine Technik, dass sie sich mit Seilen am Baum festgurten und dann mit Schlingen hochziehen, also Industrieklettern. Mhm. Und da brauchst du natürlich erstmal einen Augenblick, bis du die Höhe hast, dass du aus der Reichweite bist, dass du abgegriffen werden kannst. Wir waren da, hatten halt das Glück, dass die schon oben waren, bevor die überhaupt gemerkt haben, was da passiert. Und haben dann unsere Aktion da durchführen können. Wir haben, wichtig ist natürlich auch Öffentlichkeitsarbeit, wir hatten vorher Presse informiert und die auch, dass wir unsere Aussage rüberbringen. Und die war halt, dass wir wollen auch argumentieren oder appellieren an die Politik. Das ist ja genehmigt, dieser Kiesabbau, oder ist es eine Planfeststellung gewesen? Das ist unter Roland Koch noch gewesen. Der war da sehr freundlich.
Auch Applaus im Hintergrund. Ja. Das ist live vom Museum Superfest.
Ja, da geht es gerade abwärts. Bei uns im Wald ist es ruhiger, obwohl wir auch den Autobahnlärm haben und Fluglärm und haben Kerosingeruch. Das sind auch Realbedingungen. Aber jedenfalls wollten wir, übertönen die mal, wir wollten auch damit an die Politik appellieren. Wir haben eine grüne Umweltministerin, wir haben eine grüne Regierungspräsidentin in Darmstadt, wir haben einen grünen ersten Stadtrat in Langen und wir haben einen Beschluss von der Regionalversammlung, das Gelände soll wieder Wald werden. Aber die sind alle nicht so leicht zu bewegen, also die das wieder in den Wald zu widmen. Die verstecken sich zum Teil auch bisschen hinterm Gericht. Aber wir sagen, wir brauchen auch klare politische Aussagen, weil auch das Gericht, das guckt ja auch sehr danach, was die Politik macht. Und deswegen sagen wir, es muss einfach mehr Druck laufen. Und wir haben für die Aktion auch viel Zustimmung bekommen aus den umliegenden Orten. Die haben gesagt, endlich macht mal jemand eine Aktion. Weil die, das ist ähnlich wie beim Flughafen, beim Terminal 3. Die Leute haben so ein bisschen so ein Gefühl, man kann ja eigentlich nichts machen. Wir sagen, ja, das ist einfach auch so ein bisschen gewollt und gemacht, dass den Leuten auch gesagt wird, das bringt nichts mehr, das Protest ist von gestern, aber es geht. Also wir können schon was machen.
Wir können schon was machen und wir kommen auch leider heute so langsam ans Ende dieses Interviews, weil heute ja sehr viel ausgestrahlt wird. Und deshalb hätte ich noch eine Frage, weil morgen gibt es ja auch nochmal Programm und vielleicht auch unter diesem Motto, es kann ja auch was getan werden. Es gibt auch ein Schnupperklettern, es gibt ein Kuchenessen morgen um 14 Uhr. Jeder, was findet morgen noch statt?
Jeder kann was machen, auch Solidarität demonstrieren, also in den Wald gegangen wird. Es ist nicht so leicht zu finden, aber wir haben auf der Website waldbesetzung-blogsport.de haben wir eine Wegbeschreibung.
Okay, also auf waldbesetzung-blogsport.de könnt ihr euch den Weg raussuchen. Und ich denke, es gibt auch von Robin Wood selbst nochmal eine Homepage, auf der man das wahrscheinlich auch nochmal aufrufen kann.
Da ist auch momentan Headline. Und die 14 Uhr gibt es lecker Kaffee und Kuchen. Mhm. Also wie in Tradition von Stadtbahn Westkuchenstand. Also das führen wir fort.
Wunderbar, sehr schön. Also eine Geschichte des Widerstands mit Kontinuität seit vielen Jahren. Und ja, der Flughafen als Faktum bleibt und der Widerstand dagegen bleibt auch. Ja, vielen Dank, Peter Illig, dass du bei uns warst und uns Informationen zu dem Camp gegeben hast.
Bitteschön.
Ja, viel Erfolg.
Und danke, dass ich kommen durfte.
Ja, bitteschön.
Ciao. Ciao.